Ich glaube, es war auch leider halt durch die Politik bedingt. Diese ganze Nachhaltigkeitsmessage wurde halt nicht wirklich gut verkauft, rübergebracht, ungeschickt auch mit restriktiven Dingen. Und dann ja die ganze Weltordnung, Weltsituation, Sorgen, alles. Und das, ich glaube, das ging dann halt nach hinten auch los einfach, dass die Menschen gesagt haben, so ist es, ne, wir können nicht mehr und wir wollen auch nicht ständig restriktiert werden und Geld und alles Mögliche, das war einfach dann zu viel, glaube ich. Und ging halt in die falsche Richtung dann einfach. Also ich glaube, das hat sich aber irgendwie neu gefunden, neu geordnet. Ich glaube, was ich jetzt auch immer mehr sehe ist und höre, jetzt auch das Thema von meinem Buch zum Beispiel, das kommt jetzt auch immer mehr, dass man sagt, ja, dieses Restriktive ist gar nicht mehr so da, sondern es geht mehr ins Kreative, was ich eigentlich gut finde. Also, dass man total tolle Ideen jetzt einfach hat oder auch diese, also einfach mehr sieht, dass Kleidung ja auch was Besonderes sein kann und vielleicht auch sein sollte, die Wertschätzung. Und dadurch auch diese ganze, ich flick meine Kleidung und ich will nähen lernen oder ich häkel mir was und so. Und ich glaube, dass dass so ein bisschen so dieses Nachhaltigkeitsdenken 2.0 gerade aufkommt, immer mehr, was ich gut finde.
Herzlich willkommen bei Fair Fashion Talk, dem Podcast, der sich nicht nur mit nachhaltiger Mode und der Zukunft der Modeindustrie beschäftigt, sondern auch spannende Themen rund um andere nachhaltige Produkte und Innovationen beleuchtet, die unsere Welt ein Stück besser machen. Ich bin Sabine Paulsen, dein Host, und seit 2021 lade ich dich ein, mit mir auf eine Reise zu mehr Bewusstsein und Verantwortung zu gehen. In diesem Podcast sprechen wir unter anderem über die Herausforderungen, Entwicklung und Chancen der Modebranche, stellen inspirierende Projekte vor und zeigen, wie wir durch bewusste Kaufentscheidungen einen Unterschied machen können. Ganz gleich, ob du gerade erst in das Thema einsteigst oder schon ein echter Profi bist. Hier gibt es interessante Einblicke und neue Perspektiven. Freu dich auf intensive Gespräche mit Expertinnen und faszinierende Geschichten und lass uns gemeinsam einen Blick auf die Mode von morgen werfen. Fair, nachhaltiger und verantwortungsbewusster. Mein Ziel ist es, dich zu inspirieren, zu motivieren und dir wertvolle Impulse zu geben. Nachhaltigkeit. Tot, überbewertet oder steckt gerade die Chance für eine echte Trendwende dahinter? In dieser Folge spreche ich mit Sina Schlemmer, Designerin und Gründerin von Amaran Kreativ, die mit ihrer Upcycling-Mode zeigt, wie man Ressourcen nutzt, die bereits vorhanden sind und die unglaublich schöne Geschichten erzählen. Sina nimmt uns mit hinter die Kulissen ihrer kreativen Arbeit, erzählt von ihren Herausforderungen und wie sie es schafft, aus alten Materialien emotionale, hochwertige Kleidungsstücke zu machen. Wir sprechen darüber, warum die Modeindustrie so problematisch ist. Zu viel Müll, fehlende Qualität, konventionelle Kleidung, die zu billig ist und Kaufentscheidungen, die oft nur aus Emotionen getroffen werden. Greenwashing hat das Vertrauen der KonsumentInnen erschüttert. Regulierungen haben Nachhaltigkeit verkompliziert und trotzdem entsteht Gegenwind, der eine Trendwende ankündigt. Was muss geschehen, um nachhaltige Mode zugänglicher zu machen? Welche politischen Entscheidungen müssten angepasst werden und sollten Unternehmen, die nachhaltig produzieren, nicht eher belohnt als bestraft werden? Aber Sina macht Hoffnung. Secondhand, Upcycling und kreative Nutzung vorhandener Ressourcen sind nicht nur ein Trend, sondern ein echter Weg, unsere Konsumwelt zu verändern. Eine Folge über Kreativität, Mut und die Kraft, wirklich etwas zu bewegen. Stück für Stück, Kleidungsstück für Kleidungsstück.
Hallo Sina, herzlich willkommen zu meinem Podcast Fair Fashion Talk. Schön, dass du dabei bist.
Hallo Sabine, vielen Dank. Ich freue mich sehr.
Ja, das ist ganz, ganz toll. Und tatsächlich, ja, wir nehmen die Folge ja noch in 2025 auf, aber es wird die erste jetzt in 2026 sein und wir widmen uns ja einem ganz, ganz wichtigen Thema. Aber bevor wir dazu kommen, möchte ich, dass du dich einfach erstmal nochmal vorstellst.
Ja, also mein Name ist Sina Schlemmer. Ich bin Designerin, Modedesignerin, kreative Unternehmerin, Künstlerin, mittlerweile Autorin. Also einiges, das ist mal so schwer, finde ich. Aber genau, ich bin die Gründerin von Studio Amaran Kreativ. Und ja, Das habe ich 2021 gegründet. Ich stelle Upcycling-Unikate her. Die sind von mir entworfen. Die werden auch von mir alleine hergestellt bis jetzt. In meinem Atelier im Westerwald, also hier alles in Deutschland. Und ja, das Studio, also ich nenne es Studio Amaran Kreativ, weil es ist, das habe ich jetzt auch gerade ja schon, hat man ja vielleicht gemerkt, als was ich mich bezeichne, nämlich nicht nur als Modedesignerin. Ich mache immer wieder Projekte, die auch ja Aufmerksamkeit erzeugen, also Dinge, die, wo ich auch möchte, dass dahin geguckt wird, meistens verbunden mit Mode, zum Beispiel mein Aufforstungsprojekt, da habe ich durch den Verkauf von einer Upcycling-Kollektion 3 Hektar Wald wieder aufgeforstet hier, oder ich hatte die Kampagne Don't Label Me gestartet, da ging es um die Kennzeichnungspflicht, Textilkennzeichnungspflicht und da wollte ich auch mal die Aufmerksamkeit darauf lenken, dass es ja für Upcycler und Upcyclerinnen ziemlich schwierig ist, dem Ganzen zu folgen und diese ganzen Pflichten und Richtlinien einzuhalten, wenn man halt mit Secondhand-Ware arbeitet und mit Preloved und so weiter. Und jetzt kam ein Buch raus. Ich habe mit einer Modefotografin aus München, Johanna Link, ein Buch Amaran Lebenstexturen heißt, genau. Das habe ich jetzt im September rausgebracht. Und das ist auch ein Buch über meine Arbeit, also Dinge, die ich bekommen habe, Stoffe und Kleidung, die aus denen dann was Neues wurde. Aber was da eben so besonders dran ist, die Geschichten hinter diesen Stoffen. Also die Spender und Spenderinnen, die mir diese Stoffe anvertraut haben und deren Stoffgeschichten. Das wurde mit aufgenommen in das Buch und erzählt eben, wie Menschen doch verbunden sind mit ihrer Kleidung oft, dass da auch Emotionen noch dahinter stecken oft und Erinnerungen. Und das fand ich so schön und deswegen und wichtig auch. Und deswegen habe ich da ein Bildband gemacht draus mit Erzählungen eben über diese Begegnungen und diese Stoffgeschichten. Ja.
Das ist ein ganz, ganz schönes Buch. Das habe ich ja auch tatsächlich und hatte ja neulich auch schon mal das bei mir auf dem Kanal gepostet, aber das setzen wir auch dann später nochmal in die Shownotes nochmal rein. Also ja, schade, dass es jetzt nicht mehr vor Weihnachten rauskommt, wäre ein tolles Weihnachtsgeschenk noch. Aber man kann es ja auch noch so oder so das ganze Jahr über nochmal gerne an jemanden Liebes, Nettes verschenken, weil es sind wirklich sehr, sehr schöne Geschichten und es ist schon was Besonderes, finde ich auch.
Ja.
Auf jeden Fall.
Auf jeden
genau.
Fall.
Bevor wir nachher nochmal weiter zu deiner Arbeit auch kommen und zu deiner Person, wollen wir uns ja heute dem Thema widmen oder der Frage oder der Aussage, die ich wirklich 2025 des Öfteren gehört habe und mich immer frage, wieso gibt es diese Frage, nämlich ist Nachhaltigkeit tot? Da wollen wir uns ja heute mal so ein bisschen drüber auslassen, ein bisschen mal unter die Lupe nehmen. Und wie ist so deine Meinung zu dieser Aussage, zu dieser Frage, wenn dir die über den Weg läuft? Also ich bin immer ein bisschen sprachlos, aber du in deiner auch, sind wir so in unserer Nachhaltigkeitsbubble drin, dass wir das nicht verstehen oder wie nimmst du das so wahr?
Leider, also 2025 war, glaube ich, wirklich zumindest mal, also Anfang 2025, also es ging ja Ende 2024 schon so los, finde ich, dass man das ziemlich oft gehört hat. Anfang 2025, jetzt sagen wir mal so bis vor einem halben Jahr noch, also bis Mitte 25, war das sehr präsent. Auch ist leider ja immer noch so, dass auch nachhaltige Labels strugglen und damit ja auch konfrontiert werden, dass viele Menschen einfach nachhaltigkeitsmüde geworden sind, würde ich das jetzt mal vielleicht so nennen. Ich habe allerdings ein bisschen Hoffnung jetzt wieder.
Oh, echt? Oh, das ist toll. Danke.
Also gegen Ende des, also ich muss sagen, es hat so ein Nachhaltigkeits-Awareness 2.0 irgendwie auf einmal, glaube ich.
Okay.
Hat sich so ein bisschen gefunden. Also es war ja erst, ich glaube, es war auch leider halt durch die Politik bedingt, die diese ganze Nachhaltigkeitsmessage wurde halt nicht wirklich gut verkauft, rübergebracht, ungeschickt auch mit restriktiven Dingen und dann ja die ganze Welt Ordnung, Weltsituation, Sorgen, alles. Und das, ich glaube, das ging dann halt nach hinten auch los einfach, dass die Menschen gesagt haben, so ist es, ne, wir können nicht mehr und wir wollen auch nicht ständig restriktiert werden und Geld und alles Mögliche. Das war einfach dann zu viel, glaube ich. Und ging halt in die falsche Richtung dann einfach. Also ich glaube, das hat sich aber irgendwie neu gefunden, neu geordnet. Ich glaube, was ich jetzt auch immer mehr sehe ist und höre, jetzt auch das Thema von meinem Buch zum Beispiel, das kommt jetzt auch immer mehr, dass man sagt, ja, dieses Restriktive ist gar nicht mehr so da, sondern es geht mehr ins Kreative, was ich eigentlich gut finde. Also, dass man total tolle Ideen jetzt einfach hat oder auch diese, also einfach mehr sieht, dass Kleidung ja auch was Besonderes sein kann und vielleicht auch sein sollte, die Wertschätzung. Auch die jüngeren Leute sind ja mittlerweile total mit Crafts und Do-it-yourself und der Wunsch nach analogem Leben nimmt zu wieder, oder analogen Hobbys, sagen wir mal so. Und dadurch auch diese ganze, ich flick meine Kleidung und ich will nähen lernen oder ich häkel mir was und so. Und ich glaube, dass das so ein bisschen so dieses Nachhaltigkeitsdenken 2.0 gerade aufkommt, immer mehr, was ich gut finde.
Ja, wahrscheinlich, also das habe ich halt auch schon oft irgendwie gehört oder auch überlegt, den Begriff Nachhaltigkeit darf man, glaube ich, einfach nicht mehr so verwenden, weil da wirklich manche dann schon ein bisschen gleich so eine Anti-Haltung gegenüber zeigen. Und das ist natürlich auch ein bisschen, weil Nachhaltigkeit hat ja so viele unterschiedliche Definitionen. Es ist ja nicht nur, sag ich mal, eine Aktivität oder ein Handlungsfeld, was man damit abdeckt. Es gibt ja ganz, ganz vieles, was halt, ja, nachhaltig sozusagen verarbeitet ist oder bearbeitet wird. Was ist denn so für dich eigentlich so, wo du sagen würdest, ja, das ist für mich wirklich aussagekräftig, wenn ich darüber rede, dass etwas nachhaltig ist?
Also noch mal kurz auch, was ich noch sagen wollte, ist zum Beispiel, also ich denke, dass halt auch dieses ganze Greenwashing die Situation halt nicht verbessert hat. Ne? Das kommt ja auch noch dazu, die Glaubwürdigkeit. Und ich glaube, das hat auch den Begriff Nachhaltigkeit total verramscht, leider, ne? Weil viele haben das ja dann irgendwann durchschaut oder es ist ja auch viel in die Presse gekommen, dass Firmen sich damit einfach schmücken und am Ende ist da nichts dahinter. Und ich glaube, das ist halt auch ein bisschen so das Problem noch dazu. Was ist für mich nachhaltig? Ich muss halt auch dazu sagen, tatsächlich, dass ich mit dem Upcycling nicht begonnen habe, weil ich gedacht habe, irgendwann, ich muss jetzt was Nachhaltiges machen. Sondern bei mir ist das auch aus dem kreativen Prozess heraus entstanden. Also, und ich finde halt auch, Modedesign an sich ist für mich, ja, eine total kreative Sache einfach. Und ich finde es immer schwierig, wenn man, also was ist so der Antrieb, ne? Also wenn man sagt, ja, ich will jetzt was Nachhaltiges machen, dann ist ja auch der technische Aspekt wichtig und vorne, also die Herstellung, was für Materialien und so weiter. Und das ist bei mir ja gegeben, weil ich ja einfach nur alte Sachen benutze und getragene und pre-loved und Stoffreste und so weiter. Das bedeutet also, nachhaltiger geht es meiner Meinung nach eigentlich nicht, weil wenn ich jetzt Bio-Baumwolle kaufe, ist es trotzdem eigentlich nicht wirklich nachhaltig, meiner Meinung nach. Ne, es wird ja trotzdem wieder, es werden Unmengen Ressourcen verbraucht. Okay, vielleicht ist die Baumwollfelder werden jetzt nicht mit Pestiziden bearbeitet so, aber du hast ja diesen Wasserverbrauch und alles, was dran, also bis da mal Stoff draus geworden ist, ist ja ein Wahnsinnsaufwand, Ressourcenaufwand. Und zum Beispiel, ja, da denke ich mir, nee, was wir haben, das muss benutzt werden. Und ich glaube, das ist für mich wirklich nachhaltig und eigentlich auch tatsächlich der einzige Weg, wenn man sich überlegt, dass wir so viel Müll haben und so viel Textilien im Umlauf, da weiß ich gar nicht, ob man gerade noch was Neues produzieren muss.
Ja, das finde ich halt auch mal so ein bisschen schwierig. Das geht mir auch manchmal so im Kopf rum, wenn ich dann wieder sehe, ja, okay, ist schön, wenn sich ein neues, faires Label halt entwickelt hat. Aber dann denke ich auch manchmal, okay, es muss ja schon irgendwie was, ja, weiß nicht, was Besonderes, aber was anderes halt sein, weil irgendwie zehntes weißes GOTS-zertifiziertes T-Shirt brauche ich dann halt auch nicht. Das ist auch nicht, finde ich, dann Sinn und Zweck der ganzen Sache. Also dann finde ich das halt auch wirklich wesentlich effizienter, so wie du es halt machst, dass man halt Ressourcen nutzt, die halt schon vorhanden sind und daraus halt wieder was Neues macht. Und dann sind wir ja auch schon wieder in einem kreislauffähigen Gedanken einfach, den wir ja so oder so eigentlich unterstützen müssen, ohne den es eigentlich auch gar nicht mehr geht.
Ja, absolut.
Ja, aber hast du da damals schon so dran gedacht, als du dich selbstständig gemacht hast? Also ich meine, wie gesagt, es ist ja teilweise jetzt nicht mehr Nachhaltigkeit unbedingt der Begriff, der ganz oft fällt, ist dann ja Kreislauf, Wirtschaft, kreislauffähige Modelle und so. Mhm. Hast du da damals schon dir das auch so überlegt, so von wegen, okay, wir können jetzt nicht mehr linear arbeiten, wir müssen einfach im Kreislauf denken und wie bist du da so rangegangen oder wie bist du eigentlich dazu gekommen? Hast du irgendwann mal das allererste superschöne, weiß nicht, Stoffstück gehabt, wo du gesagt hast, so, okay, daraus muss ich jetzt irgendwie was Neues machen?
Also ja, tatsächlich, wenn ich so zurückschaue, ich hatte nie den Gedanken, ich kann mich wirklich nicht daran erinnern, dass ich irgendwann mal gesagt habe, so, ich muss jetzt was Nachhaltiges produzieren. Die Idee ist mir gekommen, oder überhaupt, wie sagt man, nicht die Idee, sondern eigentlich dieses Verlangen danach, gebrauchte Stoffe zu benutzen. Also ich kann mir auch überhaupt nicht mehr vorstellen, irgendwas einen neuen Stoff zu kaufen. Also ich bin da, für mich ist das was total Wertvolles. Das ist für mich wie so eine Antiquität. Also wie wenn ich jetzt, es gibt ja Leute, die antike Möbel restaurieren. Das ist also, bei mir ist das so. Das ist, ich finde das so spannend und interessant einfach. Und wie das gekommen ist, ich habe Schnittkonstruktion studiert noch und musste immer Probeteile abgeben. Also kombiniert mit natürlich dann auch das Ganze, also erst konstruieren und dann auch nähen. Und das waren halt Probeteile, auch in total verrückten Größen, immer mit Angaben und so, die mir dann auch nicht gepasst haben oder niemanden wirklich. Also ja, wie gesagt, nur Probeteile. Und anfangs bin ich ja immer zu IKEA und habe diesen Nesselstoff gekauft und irgendwann dachte ich mir, nein, ich habe jetzt keine Lust, da wieder einen Stoff zu kaufen, weil das wird ja eh nicht getragen und so. Und dann bin ich mal auf dem Dachboden und habe so verwaschene Bettlaken gefunden und habe die einfach verwertet. Und ich weiß noch, das war ein Assignment, da sollten wir ein Probeteil, eine Bluse mit Kragen. Und der Kragen war so schön, das sah so toll aus. Es war wie so Batik, weil es war halt ein verwaschenes Rosa. Aber es sah aus, wie als wäre es extra so und wie so ein Kunststück. Und ja, dann war ich total hin und weg und habe da Blut geleckt. Und das war für mich, also diese Transformation, ich hatte überhaupt gar keine Lust, jetzt mir so einen toten Stoff, der auch noch riecht und frisch bearbeitet, noch mit Farbe und sonst was, habe ich auch keine Lust mehr gehabt. Immer nur auf der Suche nach Vintage-Stoffen, Schätzen. und seitdem, ich kann mir nichts anderes vorstellen. Und dass das nachhaltig ist, ist mir klar und da stehe ich auch zu. Und das finde ich gut und wichtig und bin da ja auch sehr aktiv in den letzten Jahren gewesen und propagiere das auch weiter und will Menschen inspirieren, eben da einfach umzudenken. Ja.
Ja. Ja, absolut. Ja, diese Wertschätzung halt einfach auch wieder so ein bisschen, ja, auffrischen eigentlich oder das Bewusstsein dafür zu schaffen, ne? Dass es halt nicht nur irgendwie einfach ein Stoff ist, aus dem irgendein Kleidungsstück gemacht wurde, sondern dass es schon irgendwie was Besonderes halt auch sein kann, was man einfach in den Händen hält, ne? Oder auch trägt. Dann, also was zu seiner eigenen Persönlichkeit dann auch gehört.
Ja.
Also das finde ich auch. Also es ist ja wirklich, finde ich, auch immer mit Thema Nachhaltigkeit auch immer so eine Wellenlinie, habe ich auch immer das Gefühl. Also ich weiß es halt auch, also klar, 2013, als leider das Rana Plaza Gebäude in Bangladesch zusammengestürzt ist, da wurden die Anforderungen dann auf einmal von vielen Unternehmen, Marken sehr, sehr hoch. Dann hat sich das wieder so ein bisschen eingependelt. Dann, gut, während Corona, fand ich, hatte man auch so irgendwie das Gefühl, dass auf einmal total viele alle dieses Bewusstsein hatten. Und danach ist es dann auch wieder so ein bisschen abgeflacht. Wie hast du das so in den letzten Jahren so für dich auch außerhalb deiner Bubble vielleicht gesehen, wie sich das bei dir auch vielleicht im Umfeld und so geändert hat?
Ja, genau. Also das ist genau, wie du es beschreibst. Als ich das Label gestartet habe, war das ein totaler Hype. Also da war, also es gab schon Leute, auch die das gemacht haben, aber es waren nicht so viele gefühlt. Also es waren so ein paar, ne, Pionierinnen hier und da. Also die kannte man ja auch in der Szene. Das war ja, das waren also jetzt, es war jetzt nicht so der Hype, dass jetzt jeder irgendwie Upcycling gemacht hat. Das kam so langsam, finde ich. Aber es war, das Thema Nachhaltigkeit war definitiv, hat da so ein High erlebt, so ein Hoch. Auf jeden Fall so in, ja, wie du schon sagst, nach Rama Plaza und dann 2020, 21, während Corona. Ich finde, da war es, da hast du auch Presse, die Presse hat darüber berichtet. Also jeder ist da drauf gesprungen, auch auf das Thema. Das war groß. Und jetzt, glaube ich, in den letzten Jahren ist es dann abgeflacht. Und ich, wie gesagt, ich denke, das hatte auch, es hatte auch einfach Gründe, ne? Weil, wie gesagt, ich denke, es war auch politisch leider falsch angegangen. Und eben dieses Greenwashing, also genau diese Dinge einfach. Und natürlich auch Geld, das ist ja das Nächste, ne? Also so ein Unikat herstellen, Upcycling generell herstellen, ist ja viel aufwendiger. Wenn es in Deutschland hergestellt ist und so weiter, das ist ja alles, kann man ja nicht zu Preisen verkaufen wie jetzt irgendwelche Fast-Fashion-Ketten. Und überhaupt nachhaltige Mode ist halt teurer und das ist natürlich dann das Nächste. In den letzten Jahren ist es ja leider so, dass viele Leute eben schauen mussten, ne, was sie ausgeben können. Und ich glaube, das hat halt auch nochmal dazu beigetragen, dass es mittlerweile halt Luxus ist, nachhaltig zu leben.
Ja, und das sollte es eigentlich nicht sein, ne? Weil dann differenziert man ja schon wieder so innerhalb der unterschiedlichen Zielgruppen. Das dürfte es ja nicht sein. Also ich finde, es gibt tatsächlich auch irgendwie wirklich große Preisspannen. Und ich frage mich halt, wenn sozusagen die Anforderungen an nachhaltiger Mode, sei es ja auch in welche Richtung es geht oder welche Anforderungen umgesetzt werden, weil es da, wie gesagt, ja auch unterschiedliche, sag ich mal, Kategorien gibt, wenn das wirklich ein Standard wäre, ob es dann halt einheitlicher wäre und es dann auch einfacher wäre, wirklich zu kommunizieren, oder man müsste vielleicht dann gar nicht mehr drüber reden, weil es halt ja so normal und unser Standard ist, und vielleicht würde sich die Preislage dann auch einfach relativieren, ja, und dann wirklich auch, sag mal, für alle wirklich zugänglich machen in diversen unterschiedlichen Kategorien.
Also ich tue mir immer ein bisschen schwer damit, den Konsumenten die Verantwortung zu geben. Weil, ja, man kann sich da, also es ist ja dann auch wirklich, da muss man sich am Riemen, also da muss man wirklich sagen, ich will das jetzt so machen, ich habe mir jetzt vorgenommen, ich kaufe keine Kleidung oder wenn dann nur faire und so weiter. Du musst dich ja wirklich restriktieren wieder und auch bemühen und ja, also ich finde das schwer, weil wenn es halt da ist, und also das ist halt auch sowas, ich glaube, der Kleiderkauf ist eine emotionale Kaufentscheidung. Also es ist jetzt nicht wie, ne, ich kaufe jetzt irgendein technisches Gerät, wo ich mir die ganzen Fakten durchlese und gucke, was kann das und so weiter, sondern ne, also ich gehe durch die Stadt und sehe vielleicht im Schaufenster ein Kleid, das mir total gefällt, und dann geht halt auch dieses Kopfkino los. Man sieht sich da drin, man kann sich vorstellen, wie man sich da drin fühlt, man hat vielleicht ein Event am Wochenende, wo man sagt, boah, das wäre super und so. Oder man ist nicht so gut drauf und man sieht ein Kleid und denkt sich, das kaufe ich mir jetzt, dann geht es mir besser und so, was ja auch erstmal so stimmt. Also ich finde es total schwierig, und dann geht man, es ist halt, ne, guckst du ins Schaufenster und siehst dann, ah ja, okay, es ist jetzt nicht eine Marke, die jetzt irgendwie nachhaltig herstellt, Fast Fashion mäßig vielleicht irgendwas sogar. Also das ist wie mit Fast Food, ne? Jeder weiß seit Jahrzehnten, dass es ungesund ist, aber es wird immer noch gekauft. Also da musst du wirklich stark sein und wirklich teilweise schon dogmatisch leben, um da wirklich zu sagen, ich bin nicht Teil davon. Und ich glaube, das ist sehr schwierig, gerade eben was Mode betrifft, weil gerade auch junge Leute, die wollen sich ja ausdrücken, die wollen Spaß an Mode haben, die haben noch die Figur dafür, die wollen Party machen. Ich meine, das ist total schwierig, finde ich einfach. Und eigentlich müsste man wirklich Fast Fashion, so wie es jetzt hier in den Markt geschwemmt wird, verbieten. Also das ist einfach nur reine Müllproduktion, umweltschädlich bis zum Abwinken. Und ich sage immer, wenn es da ist, wird es auch gekauft.
Es ist leider so. Genau, ja klar, das Angebot ist ja da. Und dann sagt man so schön, das Angebot bestimmt die Nachfrage halt dann. Und klar, je mehr wir haben einfach, oder es wird ja auch viel zu viel wirklich dann auch angeboten. Und da hast du schon recht, dass das ist dann schwierig, glaube ich, für die meisten dann zu sagen, nein, das kaufe ich jetzt nicht. Es sieht zwar super toll aus, aber ist halt nicht nachhaltig produziert. Ich meine, wenn das Kleidungsstück dann auch noch wirklich jahrelang getragen wird und nicht nur so ein One-Hit-Wonder ist, dann ist es ja auch durchaus okay und verständlich.
Also ich muss sagen, ich habe jetzt im Sommer tatsächlich, weil ich so viel zu tun hatte und überhaupt nicht dazu kam, für mich selber zu nähen, da hatte ich mir in so ein Baumwollspitzenkleid gekauft, weil auch wieder aus dem Moment heraus spontan bei einem Label, was eben jetzt nicht nachhaltig ist, und ich habe es mir gekauft, ich gebe es offen zu. Bei mir ist das halt dann auch lange, also das ist wie gesagt einmal im Jahr, wo ich mir vielleicht, wenn überhaupt, sowas kaufe oder alle 2-3 Jahre, also ne, ganz selten, und dann ist das natürlich auch, wird das getragen. Aber die Qualität ist halt auch dann das nächste Problem, ne, weil man sagt, ja genau, lass das, du kannst dir das kaufen, aber dann kauf halt weniger und behalt's halt länger. Nun kann ich eine Nähmaschine gut bedienen, aber da ist auch schon nach 2-3 Mal Tragen die erste Naht aufgegangen. Ich habe, wie gesagt, ich kann die ja fixen, das ist für mich jetzt kein Problem. Für viele ist es ein Problem. Da fängt es halt schon an. Also man müsste halt, wie gesagt, gewisse Qualitätsstandards tatsächlich einführen. Nicht unbedingt, dass man sagt, also ich bin zum Beispiel auch dagegen, dass man sagt, Polyester hat keine Berechtigung, also dass man das komplett abschafft. Also da bin ich auch dagegen. Es geht einfach nur darum, man kann auch Polyester gut verarbeiten, also man kann auch Polyester hochwertiger herstellen, man kann es auch gut verarbeiten, also die Naht und so, das hat ja nichts damit zu tun, jetzt ob es Polyester ist oder Biobaumwolle, dass man einfach sagt, gewisse Qualitätsstandards und dass das Ding dann auch hält, dass man davon auch wirklich länger was hat, das finde ich ist mal das Minimum. Und ja, auch man sieht ja auch im Secondhand-Markt, das macht ja Probleme überall, weil wenn alles minderwertige Qualität ist dann, und es wird entsorgt und geht in Secondhand, Läden oder eben in diese ganzen Textilhäfen etc., die können ja dann mit diesem ganzen, Entschuldigung, wenn ich sage, aber Müll, nichts anfangen, weil es so schlechte Qualität ist. Früher hast du das ja auch noch gut verkauft dann, ne? Wenn was wirklich qualitativ hochwertig ist und du hast es dann in den Secondhand-Laden gegeben, einen guten Mantel oder so, dann hast du den ja auch wieder an jemanden weitergeben können. Und jetzt ist es halt so, dass die Nähte alles kaputt ist und das ganze Ding auseinanderfällt. Das ist ja dann auch für den Secondhand-Markt eine Katastrophe.
Ja, absolut.
Und ja, die Flut halt auch an Sachen, weil halt sowas von, es wird ja nonstop Müll produziert, der hier nach Deutschland, in die EU oder USA, also in die westliche Welt importiert wird. Und was willst du damit machen? Also es ist wirklich der absolute Wahnsinn. Ja.
Ja, es ist echt zum einen die Qualität und zum anderen einfach die Menge, die Massen, die wirklich einströmen. Also von daher kann man sich dem manchmal gar nicht so wirklich entziehen, weil man wird ja halt angetriggert durch dann auch noch irgendwie soziale Kanäle, Marketing irgendwie. Und das, ich glaube, ich stelle es mir auch wirklich teilweise sehr, sehr schwierig vor. Also ich bin, glaube ich, da mittlerweile ein bisschen resistent. Also klar, denke ich auch immer, das ist ja schick. Und dann denke ich auch so, naja, Quatsch, brauche ich jetzt auch nicht wirklich eigentlich. Aber
meine Freundin, die hat, also Co-Autorin von dem Buch, Johanna Link, die hatte letztens gesagt, ich mache das so wie eine Vegetarierin. Ich schaue mir die Fleischspeisekarte gar nicht erst an. Also wenn es darum geht, Modekauf, ich sage ja, da waren wir letztens irgendwie in der Stadt und dann war es auch so, habe ich gesagt, guck mal hier, es sieht doch cool aus und so. Und sie dann, nee, aber da gehe ich eben vorbei, ich schaue mir diese Speisekarte erst gar nicht an. Also muss man wirklich bewusst sagen, nein. Und selbst da, denke ich, kommt man vielleicht sogar nochmal in Versuchung ab und zu, weil, wie gesagt, es ist einfach, die Designs sind ja teilweise echt cool und schön und hip und, ne, also dann hat man halt einfach mal Lust drauf. Und ich denke, das ist der Knackpunkt, dass es einfach eine emotionale Kaufentscheidung ist und man sie nicht so technisch rational abhandeln kann im Kopf und generell. Aber was ich dazu noch sagen wollte, auch kurz, das Buch, das Vorwort hat ja Ursula de Castro geschrieben, die Mitgründerin von Fashion Revolution. Und sie hat sie hier reingeschrieben, ich will nur zwei Sätze kurz vorlesen, weil ich finde das zum also als Denkanstoß ganz toll. Sie hat geschrieben im Vorwort, aber was wäre, wenn Designer und Designerinnen darin ausgebildet würden, zu Materialalchemisten zu werden? Wenn das Verändern, Reparieren und Umgestalten unserer Kleidung begehrenswerter wäre als der Neukauf? Wenn wir in einer Gesellschaft leben würden, die handwerkliches Können wertschätzt und es weitergibt? Was wäre, wenn wir Upcycling als multidisziplinäre Technik anerkennen würden? Eine, die sich an unterschiedliche Bedürfnisse und Gestaltungssprachen anpassen lässt. Ja, was wäre dann?
Ja, und ich glaube, da, du meintest das ja auch schon am Anfang, dass Upcycling-Mode zum Beispiel bei den Regularien gar nicht richtig berücksichtigt wurde. Das ist ja halt auch schon wieder so ein kleiner Fehler einfach im System, weil es das ja dann wieder nicht unterstützt. Genauso wie Reparaturmöglichkeiten. Ich meine, in Berlin gibt es ja den Reparaturbonus jetzt ja mittlerweile, aber das müsste halt einfach ganzheitlich angeboten werden, weil das ist halt das Problem, nämlich auch, denke ich, dass viele es selber gar nicht mehr können, weil es halt nicht mehr so, und für viele ist es halt auch einfach zu teuer, weil wieso sollte ich irgendwie 25 Euro für einen neuen Reißverschluss in meiner Jeans zahlen, wenn ich dann dafür eine ganz neue Hose bekomme, ne? Also die Relation stimmt irgendwie dann nicht mehr und da müsste halt, denke ich, auch irgendwie noch was passieren, damit das wieder attraktiver einfach gemacht wird.
Also Kleidung ist zu billig, ist viel zu billig. Und wir wissen ja, dass wenn ein T-Shirt 4 Euro kostet oder was, oder ein Hemd mit Knöpfen angenäht, 14, 15 Euro oder was, das muss ja mit Sklavenarbeit hergestellt worden sein. Ich meine, wie soll das sonst gehen? Also das ist eine Katastrophe. Da müsste man vielleicht auch, da wäre die Politik gefragt tatsächlich, dass man wirklich auch sagt, so und so viel Prozent der Mode, die in der EU verkauft wird, muss in der EU hergestellt worden sein, zum Beispiel. Das könnte man ja auch mal andenken. Aber ich denke generell, solange wir dieses lineare Modell fahren, wird es keine wirkliche Nachhaltigkeit geben. Also man kann es vielleicht ein bisschen, was man machen müsste, wäre so mal der erste Schritt, dass man wirklich sagt, von der Schnelligkeit her, dass man wirklich sagt, hier, also das müsste man runterfahren natürlich, dass irgendwie jemand 20 Kollektionen pro Monat raushaut oder sowas. Also das ist ja der reinste Wahnsinn einfach. Aber da wäre natürlich schon geholfen natürlich, wenn man sich überlegt, vor 30, 40 Jahren war, ne, da gab es halt dieses Ultra-Fast-Fashion nicht. Da gab es die Sommerkollektion, die Winterkollektion, also Herbst-Winter, früher Sommer. Da ist ja schon, das war ja noch besser als jetzt. Also jetzt ist es ja eine absolute Katastrophe. Ne?
Ja, und genau, wo du sagst, mit den zwei Kollektionen, hatte ich nämlich eben auch schon dran gedacht. Man hat sich da auch tatsächlich, weiß ich noch, früher dann auch so drauf gefreut. Man wusste dann so, dann gibt es den Sommerschlussverkauf und dann gibt es den Winterschlussverkauf. Man war total aufgeregt auch. Aber das war so zweimal im Jahr. Und dann ist da auch nichts weiter passiert. Ja. Also, das waren dann wirklich auch wirklich so Tage, die hat man sich teilweise, weiß ich noch, da hat man sich sogar freigenommen, weil man dachte, oh, jetzt gucke ich mal irgendwie ganz schön und jetzt kannst du ja irgendwie nonstop rund um die Uhr, irgendwie das ganze Jahr. Das ist ja wirklich so ein Overflow, den man da bekommt.
Und online, da ne, gab es ja...
Ja, das stimmt.
Stimmt. Das Problem. Und dann generell, was mir auch ein sehr wichtiges Thema ist, muss ich sagen, hattest du gerade auch angesprochen, dass es viele ja nicht mehr können, einen Knopf annähen oder eine Naht reparieren und so weiter. Da frage ich mich, also ich weiß jetzt nicht, wie es in Hamburg ist, aber bei uns wird das in den Schulen gar nicht mehr. Es gibt gar kein textiles Gestalten mehr, kein Handarbeit mehr, nichts. Das hatte ich in der Grundschule noch gelernt.
Ja.
Da frage ich mich, das macht doch überhaupt keinen Sinn. Das wäre das Erste, was ich wieder einführen würde. Weil, ne, also ich meine, die jungen Leute, die können das ja alle gar nicht.
Ja, genau.
Das finde ich, da fängt es ja schon an. Also, dass man überhaupt auch ein Gefühl, Thema Wertschätzung, wenn ich selber was häkel, dann weiß ich ja erstmal, was das für eine Arbeit ist.
Ja, ja, oder halt auch was nähen, ne? Wie gesagt, das wissen ja die meisten Menschen auch nicht, dass da wirklich noch am Anfang der Lieferkette jemand sitzt, also trotzdem ein Mensch sitzt. Und das näht, deswegen, das hat mir auch mal jemand gesagt, er findet das immer so lustig, aber auch wirklich, wenn manche dann in ihre Marke oder in ihr Teil schreiben, so handmade, weil letztendlich ist ja wirklich alles handmade. Bis jetzt gibt es ja noch keinen Computer, keine Maschine, wo man nur den Stoff reinschmeißt und das T-Shirt dann raus. Oder so, ne? Das ist ja auch irgendwie noch so ein bisschen diese Vorstellungskraft, glaube ich, fehlt. Und da sind wir dann halt auch wieder bei Aufklärung. Glaube ich, dass das nach wie vor ein wichtiger Punkt ist, den man einfach berücksichtigen muss. Was du eben halt sagst, genau, eigentlich schon in der Schule damit auch anfängt, diese Wertschätzung beizubringen und zu zeigen, okay, so funktioniert das, so kann man einen Knopf annähen. Oder da verstehe ich auch nicht, warum das irgendwie reduziert wurde.
Ja, ich verstehe es überhaupt nicht. Und wenn man doch sowieso, also EU-technisch hört man ja immer, dass man Nachhaltigkeit groß schreibt und so viele Dinge wurden da jetzt auf den Weg gebracht und auch in Deutschland ja immer mehr. Aber ich frage mich, warum man dann sowas nicht sieht, weil das ist wirklich so basic. Ne? Also wie gesagt, es sind ja dann zwei Fliegen mit einer Klappe. Eins, dass man sich selbst helfen kann. Das heißt, wenn Kinder das lernen und da ein Gefühl für kriegen, können sie dann auch später, wenn sie größer sind, tatsächlich ihre Kleidung besser flicken oder handhaben. Mhm. Und das Zweite ist, dass sie gleich von klein auf merken, was Handarbeit bedeutet, dass es ne, die Wertschätzung dafür auch bekommen.
Ja, absolut. Jetzt hatten wir so ein bisschen in die Vergangenheit vorhin auch zurückgeguckt, Tina. Was glaubst du denn, was so in 10, 20 Jahren mit der Textilbranche ist? Was kann denn noch nach bitte Ultra-Fast-Fashion noch kommen? Oder wo können wir uns da wiederfinden?
Ja, ich glaube, wir sind ja gerade an einem Punkt, wo keiner wirklich weiß, was in 10, 20 Jahren ist. Man kann irgendwie nur hoffen, glaube ich. Die Zeiten generell, das kann man so auf alles eigentlich anwenden, dass man hofft. Ich denke aber, also man merkt ja schon, dass da wirklich eine Gegenbewegung, dass es die gibt. Also dass viele gar keine Lust mehr haben auf Billigkram und viele individuell sich stylen wollen, anziehen wollen. Ich meine, tatsächlich jetzt hatte ich letztens gelesen, jetzt zu Weihnachten, laut Handelsverband ist zum Beispiel Secondhand-Geschenke, hatten einen riesen Aufwind jetzt dieses Jahr. Hauptgründe waren wohl besserer Preis, ja, aber auch Einzigartigkeit. Also 48% haben gesagt, naja, das ist ein besserer Preis, aber 47% meinen wohl, es ist eine Einzigartigkeit und 45% haben gesagt, es ist nachhaltiger. Also das ist ja schon ein Trend. So, ne? Man spürt es ja wirklich hier und da und auch auf den Fashion Weeks und Laufstegen dieser Welt sind ja teilweise jetzt Kombinationen und Looks, die sind so individuell so abgefahren und kreativ zusammengestellt einfach. Ich glaube, das ist schon so ein bisschen ein Gegenwind. Also, dass eine Trendwende kommt gerade. Und das ist auch meine Hoffnung. Aber ich glaube, damit wirklich Fast Fashion und so also meiner Meinung nach, Ultra Fast Fashion müsste verschwinden. Und ich glaube, da braucht es auch die Hilfe von Politikern und Politikerinnen. Also, das ist, glaube ich, also wie gesagt, man weiß es nicht, wo es hingeht, aber ich kann eine Trendwende schon sehen und spüren.
Das hört sich gut an, Sina. Das hoffe ich auch tatsächlich, weil genau gerade so bei, sag mal, bei Upcycling-Produkten oder auch hier Mietkleidung oder so, ich glaube, also erstmal muss man es noch mehr nach außen, glaube ich, noch mehr tragen, dass es halt da ist, dass es verfügbar ist. Und dann tatsächlich auch wirklich, dass da wirklich von der politischen Seite eine Unterstützung ist, dass vielleicht eine geringere Mehrwertsteuer irgendwie draufgeschlagen wird oder so, ne? Damit man
also die da halt wünschte man sich, dass also ja genau, also Upcycler und Upcyclerinnen, finde ich, gehören viel mehr unterstützt. Das Ding ist ja, wenn es ganz viele, ich meine, klar, es ist immer das Argument, ja, Upcycling ist ja vom Prozess her total aufwendig, dann sind das meistens Künstlerinnen, die das, also ne, es ist, sind selbstständige Designerinnen, die das machen oder so. Es ist halt, es wird halt nicht Masse produziert davon. Aber wenn man ganz viel EU-weit, wenn es ganz viele Leute gibt, Designer, Designerinnen, die sowas machen, das ist ja, das kann ja auch schon mal einen Unterschied machen. Und das müsste viel mehr unterstützt werden. Ich denke mir zum Beispiel, man müsste mehr Creative Hubs schaffen, so Werkstätten, Produktionsstätten, die mit EU-Geldern tatsächlich finanziert werden, wo man dann hingehen kann, wo das Equipment da ist, die Maschinen, wo man eine Kollektion nähen kann. Irgendwie, ne, also so Hubs einfach, wo es für junge Designer, Designerinnen, innovative Designer, Designerinnen einfach viel einfacher ist, ne, eine Kollektion zu produzieren. Wie du schon sagst, Mehrwertsteuer auf sowas senken, anstatt jetzt noch irgendwelche anderen Regelungen auf diese Leute draufzuhauen, die es überhaupt nicht. Man kann ja als einzelner Designer, kann man das ja alles gar nicht erfüllen. Also, ne, Produktpass und was weiß ich nicht alles. Da musst du wieder irgendeine Maschine haben, um da wieder Etiketten und mit einem Chip und einem QR-Code und was weiß ich nicht alles. Also, ich weiß nicht. Ich glaube, das ist der falsche Weg. Man muss mehr unterstützend arbeiten, als wie von oben herab irgendwelche Gesetze noch jemanden zu geben und gerade diesen Leuten, diesen Kreativen. Also,
ja, man muss sich das auch ein bisschen genauer angucken, weil genau wie du sagst, digitaler Produktpass ist für Upcycling-Produkte ja auch fast unmöglich. Also ein paar Informationen kann man vielleicht oder hat man vielleicht zur Verfügung, aber wenn man jetzt so wie du halt dann auch einfach Stoffe nutzt, die du halt zugeschickt bekommst, ja, geschenkt bekommst, da hast du ja gar keine Informationen her, kannst dann nicht überall irgendwie erstmal einen großen Labortest oder so machen, damit du weißt, was da drin ist. Nee. Ja. Als Zusammensetzung, ne?
Nee, geht nicht. Und dann arbeite ich viel mit Patchwork, kommt ja auch noch dazu. Selbst wenn ich wusste, das ist das und das, da hast du dann ein Patch, das ist 70% Baumwolle, 30% Polyester und das nächste Patch ist dann irgendwie Schurwolle und dann hast du noch einen anderen Synthetikmix. Und dann habe ich da irgendwie 20, 30 Patches in eine Jacke. Was soll das denn bitte für ein Textilkennzeichnungsetikett werden, wenn ich wüsste, was da drin ist. Also das ist ja, ich kann mal einen Brandtest machen, ich kann mal sagen, naja, das Kleine, aber ich meine, ja, also das müsste ich alles ins Labor schicken, das ist ja total verrückt.
Ja,
und dann wird man bestraft, weil man halt Reste benutzt und eben Pre-Loved Fashion praktisch Secondhand-Kleidung aus dem Verkehr zieht und wieder in den Kreislauf bringt. Ich wünsche mir da viel mehr Unterstützung. Im Gegenteil, also wir müssten eigentlich da richtig unterstützt werden.
Absolut.
Das wäre, glaube ich, total wichtig, EU-weit. Und das ist bis jetzt in keinster Form, also ich habe da bis jetzt noch nichts mitbekommen.
Nee, ich glaube, der Teil wurde auch so ein bisschen vergessen tatsächlich. Also habe ich immer das Gefühl. Mhm. Und aber diese Creative Hubs, das du jetzt auch so angesprochen hast, finde ich eigentlich auch ganz interessant. Ich meine, in Hamburg gibt es ja das Fabric, das Fashion Future Lab zum Beispiel auch. Gut, in Berlin ja auch. Also das sind so die beiden, die ich so kenne. Und das geht ja schon mal so dann in die richtige Richtung.
Ja.
Das ist ja echt, ja.
Das ist eine ganz tolle Sache, aber es müsste halt viel mehr geben und nicht flächendeckend fast in der ganzen EU. Also ich bin ja auch viel in München, weil eben Johanna eben auch in München ist, das Buch wurde in München produziert. Also da habe ich sowas noch nicht, da gibt es zum Beispiel nicht. Und bei mir hier auf dem Land, ländliche Regionen, wobei also Koblenz, die nächste Stadt zum Beispiel, ne, ist ja auch nicht jetzt so klein. Hier gibt es da sowas auch gar nicht. Also ich habe da noch nie was von mitbekommen. Ich habe ja eben bei euch in Hamburg ist super, Berlin klar, aber sonst wenig. Also vielleicht mal in Bibliotheken, dass man sagt, da stehen jetzt drei Nähmaschinen oder so, oder das ist irgendwie Haushaltsmaschinen, aber das ist ja nicht auf dem Level, was ich jetzt sage, dass man sagt, dass man da wirklich ein Produktionsstätten schafft und so weiter und eine Community irgendwie. Ne? Also ich meine, wie gesagt, solange linear gedacht wird, immer mehr Geld, größere Gewinnmargen, versuchen im Ausland billig zu produzieren, das ist für mich keine Zukunft eigentlich. Also ich weiß nicht, wie man, wenn man so weiterdenkt, nachhaltig werden will. Und ich weiß auch nicht, wie andersrum, wie man da komplett umdenken könnte, um dann trotzdem noch irgendwie Geld natürlich zu verdienen, weil solange man jetzt nicht irgendwie ein Künstler-Einkommen kriegt oder ein Designer-Einkommen ausbezahlt, muss man ja auch irgendwie leben. Deswegen ist das sehr, sehr spannende Zukunftsfrage. Wenn man an so einem Punkt ist, wo sich Dinge ändern, sind ja auch immer viele tolle Sachen, die sich auftun können. Optionen.
Absolut, ja, man muss auch drüber reden. Das ist natürlich auch nicht ganz sich auch zusammentun, weil ich. Ja, ich glaube halt, Kooperationen sind einfach auch super wichtig, ne? Dass man nicht versucht, das alleine irgendwie zu bewältigen, sondern sich halt auch wirklich zusammenschließt. Das wäre dann ja auch zum Beispiel, dass sich DesignerInnen halt zusammenschließen vielleicht und so ein Creative Hub, Coworking Space halt zusammen vielleicht dann auch einfach nutzen können.
Total, auf jeden Fall. Das fände ich auch ganz wichtig und gut. Aber das ist halt, das dauert, glaube ich, bis das Mindset da wirklich sich geändert hat, weil, ich meine, wir sind ja auch alle aufgewachsen in dieser Art von Wirtschaftssystemen, also viele, also ich zumindest, die Hälfte des Landes oder ehemaliger Osten war nochmal in einem anderen System, aber viele denken heutzutage, ne, man muss mehr produzieren, verkaufen, Marketing, Geld verdienen. Also ich meine, ne, also ist halt auch notwendig. Aber wie gesagt, ich denke, das kann auch ganz spannend werden. Also es gibt ja viele Ansätze und auch ganz tolle Projekte schon. Und ja, kann sich echt noch viel tun.
Ja, muss ich auch einfach noch viel tun. Also genau, wie du sagst, es gibt halt ja viele Ideen, die müssen halt nur richtig gefördert und unterstützt werden, damit sie auch skalierbar sind dann einfach, denke ich mir auch. Ich gucke so langsam auf die Uhrzeit. Sinara, so langsam, ich glaube, wir könnten da noch weiter drüber reden. Aktuell würden wir uns wahrscheinlich so ein bisschen im Kreis dann drehen, weil wir da doch noch ein paar andere Akteurinnen für brauchen, um den Ganzen irgendwie noch einen weiteren Schub zu geben, um weiterzukommen. Aber was wäre denn so dein Hauptwunsch, den du für 2026 auch hättest, wenn es darum geht, einfach mehr Sichtbarkeit für nachhaltige Mode zu schaffen, mehr Konsumenten davon zu überzeugen, mehr Unternehmen davon zu überzeugen, ihre Geschäftsmodelle zu ändern. Was wäre da so dein Hauptwunsch?
Du hattest mich mal gefragt, mit welchen Hürden kämpfst du am meisten? Mhm. Beschaffung, Kundenerwartungen, Preisgestaltung oder Sichtbarkeit? Und da ist mir sofort, also da habe ich sofort im Kopf, also Preisgestaltung und Sichtbarkeit.
Okay.
Weil Preisgestaltung muss man sich halt auch immer rechtfertigen. Ganz oft wird nicht verstanden, weil eben, ne, es gibt halt diese anderen Läden, wo alle Leute dann sagen, ne, das ist halt jetzt mittlerweile das Niveau einfach, ne? Es ist einfach, wenn man wirklich einen anständigen Preis für so ein Kleidungsstück, was man komplett hier genäht hat und so weiter, dann verlangt, dann, ne, ist ja utopisch, wenn man sich die anderen Labels und Geschäfte anschaut, also viele davon. Das ist ein Punkt und natürlich Sichtbarkeit, klar. Ne? Also ich meine, das Problem ist einfach, wenn man klein ist und kein Marketingbudget hat, ne, von weiß ich nicht wie viel, 1.000 Euro, aber kein Team, keine Werbeagentur und so weiter, ist Sichtbarkeit ein ganz, ganz großes Thema. Ja, und das wünsche ich mir natürlich für 2026 mehr Sichtbarkeit für die Kreativen unter uns und Nachhaltigen unter uns, die mehr Sichtbarkeit verdient haben und auch wirklich Veränderungen schaffen können, deswegen auch unbedingt mehr Sichtbarkeit brauchen. Und für mich natürlich auch, klar. Und natürlich auch fürs Buch, das will ich natürlich auch weiter ausbauen. Das ist für mich jetzt auch so ein Tool, wo ich sage, das kann gedruckt werden wieder. Also ne, wir denken auch an eine zweite Auflage, dass es wirklich viele Menschen erreicht und viele Menschen inspiriert, umzudenken. Das ist so mein Traum. Und natürlich auf jeden Fall Ich habe so viele Stoffe und Kleider hier. Ich habe alles an Lagerraum voll mit Wahnsinnssachen. Retro-Stoffen, also wirklich ganz toll, dass ich die Möglichkeit bekomme, das alles mal zu vernähen und daraus tolle Mode zu machen und Unikate und Einzelteile. Weil wenn ich das weiterhin eben alles alleine mache, dann dauert das noch ein paar Jahre und geht halt auch nicht in den Kreislauf zurück so schnell. Also gut, das wird halt bei mir, kommt es ja nicht weg, aber trotzdem, dann könnte ich vielleicht neue Projekte annehmen und so weiter. Also das ist das Ding, dass ich sage hier, Upcycling-Designerinnen müssten einfach da mehr Unterstützung bekommen, auch produzieren zu können. Besser.
Ja, und auch so ein bisschen also fachliche Unterstützung, ne? Weil das fehlt halt, glaube ich, ja auch. Also dass nicht mehr ausgebildet wird, dass die Fachkräfte halt fehlen, dass das reduziert wird. Und ich glaube, da muss auch ein bisschen was getan werden, dass das auch wieder attraktiver einfach wird, ne?
Absolut, genau. Also eine Schneiderin zu finden ist sehr schwierig. Und die paar, die es noch gibt, ist dann halt auch wieder eine Frage vom Geld. Kann man, ne, ist ein Problem einfach. Wenn man es in Deutschland herstellen lässt, dann muss man wirklich Preise verlangen, wo, ne, also das ist ganz schwierig. Und das sind halt auch ganz viele nachhaltige Labels, die es auch in den letzten Jahren nicht mehr geschafft haben, die dann gesagt haben, es lohnt sich nicht, wir müssen zumachen. Die genau das eben dann erzählt haben, ne? Dass das nicht funktioniert. So, ja, das ist mit dem Preis. Und deswegen, also Ultra Fast Fashion müsste weg. Es müsste generell vielleicht wirklich überlegt werden, zu sagen, so und so viel Prozent von der Ware, die hier in der EU verkauft wird, einfach, dass man die in der EU produziert auch. Um auch wieder die lokale Textilindustrie mehr anzuregen, anzukurbeln, fände ich eine gute Sache.
Wäre auf jeden Fall eine gute Maßnahme, ja. Das stimmt.
Ja.
Mit der Sichtbarkeit, Sina, fangen wir aber schon mal mit diesem Podcast auf jeden Fall an.
Ja.
Hoffe ich. Also das wird geteilt auf den sozialen Kanälen auf jeden Fall. Mhm. Und das andere, ja, versuchen wir auch mal weiterzubringen, weiterzutragen. Hoffen, dass das irgendwo, ja, irgendwo ein Feedback dazu gibt oder angenommen wird und umgesetzt wird. Ich bedanke mich auf jeden Fall erstmal bei dir, Sina. Das war ein ganz, ganz tolles Gespräch, eigentlich ein Austausch, ja, fast eher so zwischen uns jetzt hier. Und ich wünsche ganz, ganz viel Erfolg weiterhin. Und ich glaube, da werden wir auch noch viel von dir hören, auf jeden Fall. Und
danke dir auch für deine Arbeit, weil genau du bist ja auch Teil davon. Ne? Du machst das mit der Sichtbarkeit. Du hilfst, du trägst dazu bei. Das ist ja auch Wahnsinn und gut und schön.
Ja, ich hoffe auch wirklich, dass es irgendwie ankommt. Aber das ist halt auch mein Ziel, ne? Dass es halt aus der Nische rauskommt, dass es immer mehr Leute oder immer mehr Personen halt mitbekommen, was es sonst noch alles Tolles gibt. Genau. Und sich da irgendwie auch mal eine Scheibe von abschneiden, sozusagen. Genau.
Ich glaube, also noch abschließend, ich gucke schon positiv in die Zukunft, muss ich sagen. Es tut sich viel und ich kann mir gut vorstellen oder ich spüre schon, dass da ein Wandel stattfindet in den nächsten Jahren und dass Dinge bestimmt auch interessant und gut werden.
Okay, gut. Da wollen wir mal echt jetzt drauf hoffen. Vielleicht machen wir einfach dann für nächstes Jahr eine neue Folge und blicken dann mal zurück, was so passiert in 2026. Das könnte ich mir eigentlich gleich mal notieren, dass wir uns in einem Jahr wieder treffen und mal reflektieren, was irgendwie vielleicht so umgesetzt wurde, wer uns vielleicht gehört hat und vielleicht den einen oder anderen Punkt aufgenommen hat.
Eine gute Idee.
Könnte auch ganz spannend werden.
Können wir mal festhalten.
Genau. Das machen wir, Sina. Alles klar. Vielen, vielen Dank erstmal.
Ja.
Und genau, wir bleiben auf jeden Fall in Kontakt und dann wünsche ich dir schon mal ruhig einen guten Start in das neue Jahr.
Schöne Weihnachten, guten Start.
Bis dann.
Danke, Sabine. Ciao.
Tschüss.
Das war's für heute mit einer neuen Episode von Fair Fashion Talk. Ich hoffe, du konntest etwas Neues mitnehmen und bist inspiriert, deinen eigenen Beitrag zu einer nachhaltigeren Zukunft zu leisten. Das war eine wirklich inspirierende Folge mit Sina und wir sind voller Hoffnung, dass sich etwas ändert, denn wir haben gesehen, dass Veränderung möglich ist, wenn wir Kreisläufe schaffen. Wenn ihr noch mehr darüber erfahren wollt, wie kreative Ideen die Modewelt verändern können, lohnt sich ein Blick auf das Fabric Fashion Future Lab in Hamburg. Dort werden Konzepte und Projekte entwickelt, die DesignerInnen unterstützen und nachhaltige Mode praktisch umsetzbar machen. In Folge 87 erfährst du mehr über diese Art dieses Creative Hubs. Lasst uns also nicht warten, Veränderung liegt in unserer Hand und jede kleine Entscheidung kann Teil einer echten Trendwende sein. Auch dein Feedback ist mir sehr wichtig und ich freue mich, wenn du deine Gedanken in den Kommentaren teilst oder den Podcast bewertest. Das hilft mir dabei, den Podcast weiter zu verbessern und mehr Menschen zu erreichen. Alle wichtigen Infos findest du wie immer in den Shownotes. Wenn dir diese Folge gefallen hat, teile den Podcast in deinen sozialen Netzwerken. Gemeinsam können wir noch mehr Menschen für die Themen Fair Fashion und Nachhaltigkeit begeistern. Danke, dass du dabei warst, bleib dran und bis zur nächsten Folge.